Ja, vielen Dank. Ich widme mich dem Thema, wie gesagt, Mobilität, ländlicher Raum, Landwirtschaft, ein ganz breites Feld und eines, das diesen Wahlkreis ja auch im Besonderen betrifft. Und ich würde ganz gerne mit der Landwirtschaft einmal anfangen und dabei dann gleich mal Herrn Damm ansprechen wollen, denn er ist bei seiner Bekanntgabe der Kandidatur vor allem damit aufgefallen, dass er gesagt hat, im ländlichen Raum hier läuft einiges schief. Da ist eigentlich das Thema, wo mehr gemacht werden müsste in Hannover. Und das ist natürlich ja auch etwas, wo Sie dann direkt in Richtung Olaf Lies so ein bisschen geguckt haben. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Wo hakt es denn im ländlichen Raum?
Naja, da gucke ich natürlich nicht nur Richtung Olaf Lies, sondern da gucke ich auch Richtung Grüne. Wir haben ein grünes Landschaftsministerium, wir haben ein SPD-geführtes Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Und ich denke mal, dass in beiden Bereichen in den letzten 4,5 Jahren nun einiges nicht so gut gelaufen ist für die ländliche Bevölkerung und auch nicht für die Landwirte insbesondere. Fangen wir mit der Infrastruktur oder mit dem Straßenbau an, trotzdem Olaf Lies ja nun Verkehrsminister ist. Ich bin die Anreise auch hier nach Schortens, die läuft für mich über die Straße von Carolinsiel nach Jever. Die ist also eine Landesstraße in einem dermaßen kaputten Zustand, dass den Straßenbaubehörden nichts anderes einfällt, als die Geschwindigkeit auf 60 km/h zu reduzieren. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die nicht sein darf. Das müsste sofort angefasst werden. Die Straßenunterhaltung muss verbessert werden. Ich bin auch dafür, dass die Landesmittel aufgestockt werden, um den gemeindlichen Wegebau, den gemeindlichen Straßenbau deutlich zu fördern, weil die Gemeinden heutzutage nicht in der Lage sind, dies aus eigener Kraft zu leisten. So, dann haben wir den nächsten Punkt, die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat, und das merken wir zurzeit aktuell sehr, unter der grünen Landwirtschaftspolitik in Hannover sehr gelitten und leidet auch fortlaufend darunter. Wir sind verpflichtet, durch immer mehr und immer schärfere Auflagen sehr, sehr viel Zeit im Büro zu verbringen, um zu dokumentieren, um aufzuschreiben, um darzulegen, was wir machen. Da haben wir grundsätzlich kein Problem mit. Nur irgendwo muss es auch Sinn machen. Und wenn das so weit geht, dass tatsächlich der Landwirt mehr Zeit im Büro verbringt als bei seinen Tieren oder auf dem Acker, dann stimmt da irgendwas nicht.
Das sind einige Punkte, die wir gleich mal aufgreifen und die ich dann ganz gerne einzeln abarbeiten würde. Olaf Lies, das Wort kam ja gerade auf die Landesstraßen. Können Sie denn etwas dafür tun, dass Herr Damm wieder schneller im Wangerland unterwegs ist?
Ja, wir sind ja dabei. Das erste Stück ist ja vor allem die L808 dort ist saniert. Das zweite Teilstück wird 2018 saniert. Wir sehen das an der L815. Man kann am Ende die Mittel, die wir dafür haben, nur optimal einsetzen landesweit. Wir haben, das muss man einfach nochmal dazu sagen, auch wenn es so ein bisschen wie gestern anhört, wir haben erlebt, dass in den Jahren 2004 bis 2009 250 Millionen, weil eben auch die Finanzlage schwierig war, aus den Landesunterhaltungen oder aus den Mitteln für Landesunterhaltung rausgenommen wurden. Die fehlen natürlich und die Schäden, die man 2008 nicht beseitigt hat, kosten heute doppelt so viel. Muss man einfach wissen. Wir haben es Beginn der Regierungszeit wieder aufgestockt auf 85 Millionen. Wir sind uns einig, das müsste eigentlich 100 Millionen sein ab der nächsten Legislatur. Und wir haben ein Programm, das kann man auch im Internet nachsehen, da kann jeder genau sehen, wie ist der Straßenzustand. Da sieht man genau auch bei dem zweiten Teilstück L808, wie schwierig das ist. Man sieht es bei L815 und genau so arbeiten wir es ab. Da, wo die größten Schäden im Land sind und wir am schnellsten agieren müssen, machen wir das mit den Mitteln, die da sind. Die Landesbehörde macht es toll. Noch besser wäre noch mehr Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist so, wir müssen mit den begrenzten Ressourcen dafür sorgen, dass auch ein Stück weit die Defizite der Vergangenheit, aber vor allen Dingen auch der Bedarf an Infrastruktursanierung jetzt möglich wird.
Frau Klingelhöfer, Herr Damm hat auch die Grünen angesprochen, die an Landesregierungen beteiligt sind. Mobilität, Verkehrswege, das ist ja ein Thema, was auch landespolitisch ja gerade seitens der Grünen häufig auch kontrovers gesehen wird, im Sinne von, muss es denn unbedingt das Auto sein? Aber im Ländlichen ist es ja meistens alternativlos, wie da immer so schön in der Politik gesagt wird. Was sagen Sie zu dem Thema Landesstraßen und dass da mehr gemacht werden müsste?
Ja, also die Landesstraßen müssen auf jeden Fall befahrbar sein, sodass, also Mobilität betrifft alle und ich finde, die ländliche Bevölkerung muss zu jeder Zeit mobil sein. Trotz allem muss es Alternativen geben. Der Ausbau des ÖPNVs im ländlichen Bereich ist ein sehr wichtiger Faktor, um einfach auch Zugzug zu generieren. Wir können sprechen über Fachkräftemangel, aber für viele ist es gar nicht möglich, junge Menschen ohne Auto zur Arbeitsstelle zu kommen und das finde ich desaströs und da finde ich, haben wir auch einen ganz hohen Handlungsbedarf. Das gilt ja auch für alte Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, Auto zu fahren. Wir müssen in der Lage sein, alternativ und kostengünstig von A nach B zu kommen.
Das Thema ÖPNV würde ich gleich nochmal aufgreifen, aber erstmal, Herr Harms, Sie kommen ja auch aus dem Ländlichen. Wie empfinden Sie die Situation der Straßen?
Katastrophal, auf Deutsch gesagt. Wir haben große Bereiche, vor allen Dingen in den Seitenstraßen, die ja die Gemeinden unterliegen. Die Gemeinden sind aber finanziell absolut teilweise nicht in der Lage, die Straßen zu renovieren, weil ihnen Geld fehlt. Das heißt also, es muss eine bessere Verteilung von Geldern für solche Maßnahmen sein. Dann ist das ganz wichtig, dass die ländliche Region auch fahren kann. Ich gebe jetzt mal ein gutes Beispiel. Da, wo Herr Lies wohnt, fahre ich seit 55 Jahren einmal im Jahr mindestens mit dem Fahrrad lang. Ich kenne diese Straße noch als Schotterweg. Das war eine Katastrophe. Aber wir sind als Kinder da alle immer gut lang gekommen. Dann hat man sie asphaltiert. Inzwischen ist sie so kaputt gefahren, dass man wieder die Geschwindigkeit runtersetzen musste. Teilweise ist da 40 Stundenkilometer nur möglich, wobei sie noch zu einer der besseren Straßen hören. Man kann nur alleine unsere Gemeinde. Wir können nach Schortens, wir können nach Jever, wir können ins Wangerland reinfahren. Wir haben immer die gleiche Situation, vor allen Dingen in dem Kleinstraßenbereich der Gemeinden. Einfach kein Geld vorhanden. Die Gemeinden im Landkreis Friesland sind nicht so gut aufgestellt. Das sehen wir an verschiedenen Sachen. Und da muss was getan werden. Und dafür will ich mich einsetzen. Die Landesstraßen, das ist teilweise ein Hammer. Wenn ich überlege, ich muss letzter Zeit sehr oft nach Zetel fahren. Das ist eine Landesstraße. Und ich bin ja nun auch im Kreisausschuss mit drin. Da wurde mir einfach erklärt, wir haben kein Geld. Also da war ich platt, muss ich sagen. Das ist einer der wichtigsten Straßen. Zetel, Blauhahn-Zetel, wird unheimlich viel befahren. Sie hat ungefähr jetzt den Status eines Feldweges erreicht. Und jetzt sind Sie ja Gott sei Dank mal dabei und reparieren sie. Aber wir waren ziemlich weit unten.
Ja. Ich wandere mal rüber zu Herrn Möller von der Partei Die Linke. Wir hatten jetzt verschiedene Ansätze gehört. Einerseits den Zustand der Straßen. Es gibt ja vom Landkreis auch den Masterplan, um die Kreisstraßen zu sanieren. Würden Sie etwas Ähnliches für das Land auch gutheißen?
Wichtiger als Straßen zu sanieren, finde ich, das öffentliche Schienennetz und den ÖPNV auszubauen. Also da bin ich bei der Dame von den Grünen. Es muss einfach, also ich halte es für wichtiger, dass alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkommen können, und zwar stündlich und auch bis in die Abendstunden. Und da muss auch der Bahnverkehr mit dem Busverkehr getaktet werden.
Den Faden mit dem ÖPNV greife ich mal auf. Herr Damm, es ist jetzt ja so, dass der Landkreis jetzt ja mehr Regie über die Mittel erhält, die für den ÖPNV ausgegeben werden. Mit anderen Worten, er kann jetzt dann die Busse direkter bestellen. Reicht das aus? Wir hatten jetzt ja schon verschiedentlich gehört, ÖPNV müsste man eigentlich noch mehr machen im ländlichen Raum. Ist das ein Anfang oder sagen Sie, das ist eigentlich schon ziemlich gut, damit kann man arbeiten?
Naja, wir haben genau zu diesem Thema von der CDU-Kreistagsfraktion einen Antrag gestellt, unser Antrag zur Mobilität, und wir haben, der nun hoffentlich demnächst auch mal beraten wird, wir haben gefordert, dass gerade die Anbindung kleinerer Ortschaften im ÖPNV besser organisiert wird und vor allen Dingen auch die Zeiten, zu denen die Busse fahren, zu den normalen Schulzeiten, kann also jeder, der kein Auto hat, auch zur Richtung Jever oder Richtung Schortens oder Richtung Zentrum fahren, auch Richtung Farel, aber die Rückfahrzeiten müssen unbedingt angepasst werden und die kleineren Ortschaften sollen angeschlossen werden. Des Weiteren haben wir, was die Verbesserung der Mobilität anbelangt, gefordert, dass, aber das ist mit Sicherheit ein schwieriges Thema, dass in den Gegenden, die überhaupt nicht über ÖPNV erreichbar sind, nochmal wieder über Bürgerbusse nachgedacht wird und darüber hinaus auch Jugendlichen, die das begleitete Fahren mit 17 erlaubt bekommen haben, den direkten Weg zur Ausbildungsstelle oder zur Schule auch frei bekommen. Das ist in anderen Landkreisen möglich, das wissen wir, und wir hoffen, dass da auch weiter in der Richtung weitergemacht wird. Und der letzte Punkt ist, wo wir dran sind. Wir möchten gerne, dass der Weg zur Schule kostenfrei ist und der Weg zum Ausbildungsplatz auch kostenfrei ist, bis zur 13. Klasse beziehungsweise bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung. Und das ist zurzeit nicht so. Und ich weiß also selber, wenn ich ein Kind aus dem nördlichen Wangerland Richtung Jever fahren lasse, dann kostet das die Familie 70 bis 80 Euro im Monat. Wir möchten gerne, dass das in Zukunft vom Land übernommen wird.
Das sind ganz viele Wünsche, die ich mal an den amtierenden Verkehrsminister von Niedersachsen weitertrage, Herr Lies. Kann man diesen Wünschen gerecht werden? Denn aus allen Kreisen im Landkreis werden ja sicherlich Wünsche herangetragen an Sie.
Also einem Großteil der Wünsche schon. Ich will mal diesen Punkt der kostenfreien Schülerbeförderung für den Sekt-2-Bereich, also nicht nur Gymnasiale Oberstufe, sondern alles, was berufsbildende Schule bis Klasse 13 ist, angeht. Da sind wir uns, denke ich, auch im Parlament einig. Wir haben das auch bei uns als Thema im Wahlprogramm. Man muss nur sagen, man kann in 5 Jahren nicht den Haushalt konsolidieren und auf Null kommen bei Netto-Neuverschuldung, damit man nicht sich der Kritik aussetzt, ihr gibt zu viel Geld aus und alle Wünsche erfüllen. Sodass es ein paar der Maßnahmen gibt, die erst in der nächsten Legislatur möglich sind. Dazu gehört das eben, weil ich es auch für absolut richtig und wichtig halte. halte. Zum Thema ÖPNV finde ich, wir haben natürlich auf einmal oder auf der einen Seite jetzt dafür gesorgt, dass die, die die Aufgabenverantwortung haben, nämlich die Aufgabenträger, also Landkreise, auch die Ausgabenverantwortung haben. Wir haben 20 Millionen nochmal insgesamt mehr draufgelegt. Aus einem einfachen Grund, wir müssen neben dem klassischen Linienverkehr, den wir kennen, das ist, brauchen wir, gerade Schülerverkehre, brauchen wir flexible, moderne Mobilität für den ländlichen Raum. Ich meine, wir leben mit Bushaltestellen, wo ein vergilbter Busfahrplan sagt, wann der Bus hätte kommen sollen. Das hat jetzt mit der Realität unserer Vorstellung nichts zu tun. Wir leben in einer völlig digitalisierten Welt und wir müssen in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass wir mit flexibler Mobilität die Leute besser erreichen. Also es macht keinen Sinn, dass der Bus im ländlichen Raum kontinuierlich von Haltestelle zu Haltestelle fährt, sondern wir werden mit modernen Rufbus und organisierter Mobilität mehr dafür sorgen müssen. Ein schönes Projekt im Moment noch im Süden Niedersachsens. Das ist unheimlich viel Rechenleistung, um zu sehen, wo eigentlich welcher Bus fahren muss. Und das muss dafür sorgen, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, wir brauchen mehr öffentliche organisierte Mobilität, gerade in den ländlichen Räumen. Das ist nur aufwendig und teuer, das wissen wir, weil es natürlich große Distanzen und wenig Leute sind. Trotzdem müssen wir es organisieren. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, auch gerade als Ingenieur. Wir werden erleben, dass wir in 10, 15 Jahren noch über autonomes Fahren reden. Wir werden die Qualität der Mobilität, der öffentlichen Mobilität deutlich verändern. Das scheint uns jetzt noch fast abenteuerlich zu erscheinen. Wir werden erleben in den nächsten 10 Jahren, wie das schrittweise vorangeht. Und ich glaube, wir müssen solche Zukunftsvisionen haben, den ländlichen Raum nicht abhängen, sondern im Gegenteil, gerade mit neuen intelligenten Lösungen die Mobilität im ländlichen Raum noch deutlich verbessern.
Herr Harms, sehen Sie da auch Chancen? Wie empfinden Sie die Situation des ÖPNV in Friesland? Und was kann das Land vor allem dafür noch tun?
Also ich bin ja der Älteste von denen hier und ich kenne das ja noch, dass wir früher mit dem Bus gefahren sind. Da war Wilhelmshaven immer ein Highlight bei uns als Kinder. Da sind wir morgens mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle gefahren und dann sind wir mit dem Bus gefahren. Dieses System existiert nicht mehr. Das ist schade eigentlich. Das Problem ist aber, dass die Mobilität der Bürger dagegen gestrebt hat. Die Bürger sind mobilitäter geworden, sie haben alle ein Auto bekommen, Zweitauto steht auf dem Hof, sie sind flexibler geworden, sie warten nicht mehr auf den Bus, sie setzen sich in die Auto und fahren raus. Für die ländliche Gegend ist das auch ganz wichtig, weil man, wie gerade schon gesagt, weil es unheimlich schwierig, da einzelne Busse hinzukriegen. Ich kann das von der Gemeinde Sande sagen, die hatte ja nun einen Bürgerbus, der wurde kaum angenommen, ob trotzdem, dass er sehr flexibel gefahren ist. Und diese Flexibilität in dieser kleinen Gemeinde mit ihrem Bus, das war schon ganz beachtlich, muss ich sagen. Daraufhin habe ich mir gedacht, was machen die jetzt falsch? Liegt das daran, wie schon gesagt, an den vergilbten Papieren, die vorne an der Bushaltestelle liegen? Oder haben die Bürger sich verändert? Der Bürger hat sich etwas verändert. Sobald schönes Wetter ist, setzt er sich auf sein Fahrrad, sein E-Bike und fährt den immer weiter ausgebauten Fahrradwegen im Landkreis Friesland lang. Und da wird ja auch gerade Zoll getragen, dass immer mehr ausgebaut wird. Die Mobilität für den Bürger zu erreichen, ist über Busse nur in bestimmten Bereichen vernünftig machbar. Ich denke mal, wir müssen eine Kombination aus Schülertransport, Personentransport und Personaltransport machen. Das heißt also Leute, die zu arbeiten wollen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Familien entlastet werden. Denn ich habe es selber bei mir in der Familie erlebt. Meine Tochter musste aus Dickhausen mit dem Bus nach Jever, kostete mich im Monat 90 Euro, ist für meine Haushaltskasse eine Belastung. So, und das muss geändert werden. Sowas muss frei sein. Das müssen die Kinder, müssen zur Schule kommen, ohne dass sie da was für bezahlen müssen. Das ist unsere Aufgabe.
Ein Wunsch, den wir jetzt schon mehrfach gehört haben, aber es kam auch gerade das individuelle Fahren zur Sprache. Elektromobilität ist ja auch so ein Thema. Wer mal mit einem E-Auto hier durch die Gegend gefahren ist, bekommt schnell einen Eindruck dafür, wo die nächste Schnellladestation ist. Ich glaube, die ist irgendwo in Oldenburg. Also hier sind es nur diese normalen Ladesäulen. Ich greife mal das Thema auf. Braucht es da vom Land vielleicht auch ein Engagement in Sachen Infrastruktur, dass man da auch irgendwie was macht?
Das ist definitiv so. Also das sehe ich sowohl bei den E-Autos, aber auch bei den E-Bikes sehe ich, dass es da noch sehr lückenhaft bestückt ist. Es muss zu jeder Zeit möglich sein, die Elektromobilität sinnvoll zu nutzen und auch auszunutzen. Und deshalb, die Niederländer machen das ja vor, da ist an jeder Raststätte eine Schnellladestation. Und das wäre dann auch vonnöten, definitiv.
Auch weiter zu Herrn Möller, Thema E-Mobilität, aber eben auch, Sie hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, beim ÖPNV entsprechend dann ja die Bezahlung sozusagen zu übernehmen seitens des Landes, dass dann eben das kostengünstig oder sogar kostenfrei ist. Wo sehen Sie da den Schwerpunkt? Individuelles Fahren oder lieber Bus?
Ich sehe den Schwerpunkt eher im Bus. Wobei ich absolut auf einer Linie mit den anderen Rednern bin. Die E-Mobilität muss auf jeden Fall ausgebaut werden und das muss auch vom Land gefördert werden.
Muss vom Land gefördert werden. Wir haben ja auch viele Windräder, höre ich ja gerade schon aus dem Publikum. Olaf Lies, Sie sind ja auch einer, der das E-Fahren ja sehr gepusht hat auf Landesebene. Wie empfinden Sie den Status quo im Land und wo kann das Land da ansetzen, noch mehr zu tun? Oder muss das aus der privaten Wirtschaft kommen?
Ja, zunächst mal müssen wir aufpassen, dass wir den Menschen nicht vorgeben, wie sie unterwegs sein sollen mobil. Und ich finde, wir sind in der Politik nicht in der Lage zu sagen, ihr müsst ab morgen elektromobil unterwegs sein und schon gar nicht in einem Land, wo wir immer noch über Elektromobilität reden, aber der Strom aus Kern- oder Kohlekraftwerken kommt in großen Teilen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist physikalischer Unsinn, muss man sagen. Das heißt, dann kann sich besser mit Benzin oder Diesel fahren. Denn dann muss es eine komplette Energie- und Mobilitätswende sein. Erneuerbare Energien eben wirklich auch für die Mobilität nutzen. Dafür brauchen wir ein ganzheitliches Konzept. Ich sage das deshalb, sonst fördern wir Dinge, die gar nichts bringen. Das macht keinen Sinn. Aber trotzdem müssen wir die Infrastruktur ausbauen. Das machen wir. Auf der einen Seite mit dem Förderprogramm des Landes, auf der anderen Seite mit dem Förderprogramm, den der Bund aufgelegt hat mit 300 Millionen. Und dann kommen wir eben dabei, wenn man das vernünftig kombiniert, wir sind hier die Region, der die Zukunft gehört. Im Norden gehört die Zukunft und das Thema Enera, das wirklich deutschlandweit Beachtung findet, europaweit Beachtung findet. Wir sind die einzige Region, in der man sich wirklich Gedanken darüber macht, wann erzeuge ich eigentlich erneuerbare Energien und wann verbrauche ich die eigentlich? Und was mache ich eigentlich dazwischen mit der erneuerbaren Energie? Wann speichere ich sie und wo speichere ich sie? Und das, wir sind hier, können ja eine Modellregion werden und dann gehört eben E-Mobilität und Speicherung dazu, mit der wir das vernünftig hinbekommen. Und letzter Satz. Wir reden, wenn wir über Elektromobilität reden, über batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist auch ein bisschen kurz gedacht. Wir müssen über Wasserstofftechnologie reden, also über das Thema Brennstoffzelle. Wir werden über synthetische Kraftstoffe reden müssen. Also wir versuchen gerade politisch zu erklären, wie die Zukunft der Mobilität aussieht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr darauf achten, was am Ende der Markt an Mobilität auch will. Und da müssen wir ein bisschen breiter aufgestellt sein, als ausschließlich nur Batteriefahrzeuge anzugucken. Nur mit dem Hinweis, Lithium-Polymer-Batterien sind zu 85% nicht recycelfähig. Also das ist ja nicht ökologisch sinnvolle Mobilität. Und da werden wir noch eine Menge Zeit und Arbeit investieren müssen.
Herr Damm, kann man Sie auch für ein E-Auto begeistern oder sagen Sie, das ist jetzt ein Thema, das betrifft die Belange des ländlichen Raumes erstmal gar nicht?
Nee, gerade dieser Punkt ist nur einer, wo ich Herrn Lies in ganz, ganz weiten Teilen unwahrscheinlich beipflichten muss. Es ist genau so, solange der Strom, mit dem die E-Mobilität gefahren werden soll oder angetrieben werden soll, aus dem Kohle- oder aus dem Braunkohlekraftwerk kommt, haben wir mit Sicherheit für den Klimaschutz überhaupt nichts gewonnen. Sondern es ist schon so, dass wir dafür sorgen müssen, dass ein E-Auto, also ein batteriegetriebenes Auto, letzten Endes so erstmal so hergestellt wird, dass es nicht schon bei der Produktion so viel Klimaschaden anrichtet wie ein Dieselauto nach 80.000 Kilometern. Das ist wohl im Moment Stand der Dinge. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir die regenerativen Energien, aber das hat Olaf Lies gerade auch schon gesagt, so speichern können, dass wir sie dann an den Punkten abrufen können, wo wir sie in die E-Mobilität einspeisen. Und das dann erst, wenn das alles ein geschlossener, vernünftiger Kreislauf ist, dann kann man sagen, so, jetzt setzen wir uns das Ziel, bis zum Jahre 2000 XY sind wir soweit, jetzt geht's.
Jetzt komme ich aber endlich zur Landwirtschaft, über die ich eigentlich am Anfang sprechen wollte. Frau Kliegelhöfer, Landwirtschaft, Herr Damm hat es eingangs beschrieben, die Landwirte empfinden es vielfach so, dass sehr viel Bürokratie auf sie zugekommen ist. Es war ja auch durch die rot-grüne Landesregierung eine Zeit, wo es ja auch viele Diskussionen gab. Sehen Sie da den richtigen Mix jetzt aus regulatorischen Dingen und andererseits aber auch noch freier Entfaltung am Markt?
Ich persönlich sehe das so, also weil für mir ist auch das Tierwohl sehr wichtig und wir müssen weg von der ganz großen Landwirtschaft hin tatsächlich zu der etwas kleineren und nachhaltigeren Landwirtschaft. Das bedarf natürlich Opfer und ich möchte vorwegschieben, wenn einer meint, ich wüsste nicht, wovon ich rede, ich komme vom Bauernhof. Also von daher weiß ich sehr wohl, welche Ängste und welche Bemühungen im Prinzip dahinter stehen, überhaupt Ertrag zu erzielen. Und mich würde freuen, wenn auch die Bevölkerung ein Stück weit die Landwirtschaft wertschätzt. Und die kann man ganz einfach ausdrücken, indem man bereit ist, mehr Geld für Milch und Fleisch zu bezahlen. Weil letztlich wird ein Stück weit auch mit den Füßen abgestimmt. Das.
Herr Harms, Thema Landwirtschaft. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Muss mehr für die Landwirte getan werden, also Entbürokratisierung? Oder ist es so, wie es ist, gut?
Auf keinen Fall. Ich komme aus der Landwirtschaft.
Wir haben früher zu Hause auch Sandwirtschaft gehabt. Mein Bruder bewirtschaftet auch einen großen Hof. Mein Schwager bewirtschaftet einen großen Hof. Und ich kriege dir die Probleme auf den Tisch geknallt. Wir sind früher noch mit Pferd und Wagen losgezogen. Wir haben noch mit Ackerwagen Heu geholt. Das geht heute nicht mehr. Wir brauchen eine moderne, ausgearbeitete Landwirtschaft, die auf einer gewissen Größenordnung basiert, die tiergerecht ist. Das ist das eine. Tiergerecht ist unheimlich wichtig. Wenn in 80 Tagen ein Schwein auf Größe gebracht wird, damit es geschlachtet werden kann, kommt keine Fleischqualität da mehr bei raus. Das ist das erste Problem, was wir haben. Die sind vollgestopft bis oben hin mit irgendwelchen Medikamenten und das kriegen wir wieder auf den Tisch. Das ist ein Riesenproblem. Ein Landwirt soll mit seinen Kühen, die er hat, sagen wir mal eine Zahl, 100 Stück, das kann er alleine bewirtschaften, das kann er alleine fördern, das kann er auch alleine mit seiner Frau und seiner Familie handhaben. Da muss er aber auch von leben können. Wenn wir sehen, dass der Butterpreis in den letzten 30 Jahren sich kaum verändert hat, bis jetzt auf einmal, er ist jetzt auf einmal gestiegen. Nur wir müssen fair sein. Ich habe diese Woche eine Kiste Cola gekauft. Frage, was kostet eine Kiste Cola? Ich habe gestaunt. Ich kaufe sonst normalerweise keine Cola. Da habe ich nur gedacht, die Butter ist ja gar nicht so viel teurer geworden. Die Cola ist teurer geworden. Die Cola ist extrem teuer geworden, die Butter hat sich nur angepasst. Nee, wir haben ja einen D-Mark-Euro-Preisanpassung, wenn wir mal sehen. Alles, was früher eine Mark gekostet hat, kostet heute einen Euro. Und alles, was früher Butter kostete, immer um 2,10 Mark, nee, jetzt kostet 1,99. Ist ja immer noch günstig. Das ist ein hochwertiges Lebensmittel. Wir müssen ja immer von hochwertig und nicht hochwertig. Wenn wir das nicht haben wollen, die Butter, müssen wir Margarine nehmen. Margarine ist ein Industrieprodukt, das hat Napoleon mal bauen lassen. Und da gibt es ja Produkte, die kriegt man wirklich nicht aufs Brot drauf. Aber es wird gegessen. Lebensmittel sind für uns unheimlich wichtig, sieht man bei mir, glaube ich, auch nicht. Ich mag gerne was essen, ich lege sehr viel Wert auf gutes Fleisch, ich lege sehr viel Wert auf gute Kartoffeln. Ich fahre extra nach Karolinsiel, um mir Kartoffeln zu holen, weil ich kaufe die nicht von Aldi.
Jetzt wissen wir viel über Ihre Einkaufsgewohnheiten, Herr Harms, herzlichen Dank. Herr Damm, wir haben jetzt ja einige Äußerungen zum Thema gehört. Sie haben es am Anfang ja angesprochen, die Bürokratie ist das Problem. Was sagen Sie zu dem, was wir bislang gehört haben? Juckt es Ihnen da unter den Nägeln, dass Sie sagen, da muss jetzt widersprochen werden?
Naja, Sie können sich vorstellen, für mich wäre das Thema Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Verbraucherschutz, das wäre für mich ein abendfüllendes Thema. Also da könnte ich ihn ja, da können wir ja nun sonst wo ausholen. Ich will das mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Ein grün geführtes Landwirtschaftsministerium hat dafür gesorgt, dass die Landwirte in Niedersachsen speziell komplett in eine, na, ich sag mal, in eine Zone gedrängt worden sind. Sie seien nur noch Tierquäler, sie seien nur noch Bodenverschmutzer, sie seien nur noch Umwelt-, also Luftverschmutzer, und das ist eine Sache, das ist nicht so. Wir sind mittlerweile, es ist, wir wissen, diese ganz, ganz miese Kampagne von der Umweltministerin Hendricks in Berlin, die gar Gott sei Dank zurückgepfiffen worden ist, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, die Landwirtschaft ist komplett in eine Ecke gedrängt worden. Heute steht der Landwirt mit seiner Produktion, mit seinen Höfen, mit seinen Tieren, mit dem allem, was er tut, mit dem Rücken an der Wand. Und dabei wird grundsätzlich so getan, als wenn die landwirtschaftliche Produktion im rechtsfreien Raum passieren würde. Wir haben für alles, was wir tun, Rechtsvorschriften. Also wir dürfen nicht düngen, ohne ins Gesetzbuch zu gucken. Wir dürfen Pflanzenschutzmittel nicht anwenden, die nicht vorher in langwierigen Prozessen zugelassen worden sind. Wir dürfen auch sonst nichts machen, was nicht gesetzlich sowieso schon vorgeschrieben worden ist. Und darüber hinaus führt dann ein grünes Landwirtschaftsministerium eine sogenannte Hotline ein, wo jeder Bürger anonym anzeigen kann, wenn irgendein Bauer seiner Meinung nach was falsch gemacht hat. Eine ganz tolle Geschichte. Dann rückt also das Veterinäramt oder die Landwirtschaftskammer oder irgendjemand rückt aus und prüft diesen Landwirt. Derjenige, der anonym bei der Hotline angerufen hat, hat in Wirklichkeit von Landwirtschaft keine Ahnung, muss er ja auch nicht, ist ja anonym. Dann wird geprüft auf dem Bauernhof und die Fachleute der Landwirtschaftskammer oder des Labes oder des Veterinäramtes prüfen und finden nichts. Alles ist in Ordnung, der Landwirt ist allen Pflichten nachgekommen. Trotzdem muss der Landwirt diese Überprüfung bezahlen. Und das sind Dinge, die gehen nicht. Und das gehört sofort abgeschafft.
Olaf Lies, normalerweise ist es ja so, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät und man hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, dann darf man weiterfahren. Wir hörten es gerade, es wird eine Kontrolle gemacht, es wurde nichts gefunden, man hat sich korrekt verhalten und trotzdem muss man bezahlen. Ist das etwas, was geändert werden muss?
Das Thema anlasslose Kontrollen habe ich ja nicht nur in der Landwirtschaft, habe ich im gesamten Ernährungsbereich, war einer, will ich ganz offen sagen, extrem kritischen Punkten, die wir in der Landesregierung diskutiert haben. Am Ende der Tatsache geschuldet, dass man mehr Personal wollte und das Personal eigenfinanziert sein sollte aus den Einnahmen. Ich habe immer gesagt, dass ich das für einen schlechten Weg halte. Deswegen haben wir auch darauf gedrungen, dass man am Ende sagt, wir müssen das evaluieren. Welche Kosten entstehen denn? Was entsteht dem Landwirt für Kosten? Was entsteht dem Bäcker für Kosten? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine der Debatten ist, die auch, egal wer da sitzt und verhandelt, in der nächsten Koalition eine große Rolle spielen werden, weil anlasslose Kontrollen aus Prinzip schon mal ein schwieriges Thema sind. Ich will es aber noch einmal beziehen auf die Landwirtschaft, weil ich das für wichtig halte, weil quasi für den Bereich danach ich zuständig bin. Alles, was Ernährung, Veredelung ist, aber auch Maschinenanlagenbau ist quasi ohne Landwirtschaft nicht denkbar. Landwirtschaft ist eins der Kernelemente, das Niedersachsen stark gemacht hat. Agrarland Nummer eins. Wir haben Regionen, die leben in der gesamten Wertschöpfung und in dem, was sie dort erarbeitet haben von der Landwirtschaft. Und deswegen finde ich, wir reden ganz viel über Tierwohl. Tierwohl hat nichts mit der Größe der Landwirtschaft zu tun. Also wenn ich einen Milchviehbetrieb nehme mit 300 Stück Milchvieh, dann glaube ich, bin ich sogar vielleicht zukünftig besser in der Lage, das Tierwohl im Blick zu haben, als wenn ich mit 50 oder 80 oder 100 Stück Milchvieh rede, weil ich ganz andere Möglichkeiten habe, das zu prüfen. Also ich finde, wir machen einen Riesenfehler, wenn wir Größe und Qualität sozusagen in Einklang bringen. Und die Schwierigkeit, ich will es auch mal offen sagen, weil mich das auch wirklich ärgert, habe die Diskussion vor kurzem auch wieder in Essen gehabt. Also die Debatte Tierwohl finde ich richtig. Im Gegenteil, da müssen wir darauf achten. Aber ich meine, dann lass uns aber bitte zeitgleich diskutieren, dass wir auch Wurst auf dem Tisch haben, wo in der Schlacht- und Zerlegebranche Leute immer noch unter widrigsten Bedingungen arbeiten. Wir diskutieren ganz viel über Tierwohl, aber es müsste uns mindestens im gleichen Maße interessieren, wie die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eigentlich behandelt sind. Das gilt übrigens für die Landwirtschaft genauso. Heute kann ein landwirtschaftlicher Betrieb, wir können doch nicht glauben, dass ein milchwirtschaftlicher Betrieb so klein sein kann, dass die Familie das alleine kann. Dann müssen die jeden Tag, 7 Tage die Woche, morgens und abends melken. Das kann doch nicht unsere Vorstellung sein. Das muss doch eine Betriebsgröße sein, wo ich in der Lage bin, genauso Mitarbeiter zu haben, die auch die Aufgaben übernehmen können, wie das in jeder anderen Branche auch der Fall ist. Und das, finde ich, ärgert mich dabei, dass wir bei der Landwirtschaft glauben, das sei sozusagen so eine Art ehrenamtliches Engagement. Die tun was Gutes und in jedem anderen Betrieb freue ich mich über jeden weiteren Mitarbeiter. Und da, finde ich, würde uns ein bisschen mehr Objektivität gerade mit Blick auf die Landwirtschaft gut tun.
Das Thema Großbetriebe gegen kleine Betriebe ist ja auch immer wieder ein Thema, was dann in der Öffentlichkeit diskutiert wird. So ein bisschen ist es ja auch die romantische Vorstellung damals vom kleinen Hof. Und es wird dann die Vielfalt bemängelt, die dann flöten geht sozusagen, wenn es immer weniger werden. Herr Möller, wie stehen Sie denn zu der Frage? Wir hörten gerade Qualität und Größe, das sollte man nicht jetzt miteinander in Einklang bringen. Würden Sie da widersprechen?
Nicht prinzipiell, nein. Wenn es ans Themengebiet Massentierhaltung geht, da bin ich dann schon für eine Begrenzung von der Zahl der Tiere, die erlaubt sind. Da kann man dann auch nicht mehr von Qualität des Fleisches sprechen oder so, wenn da eine gewisse Größe überschritten wird. Wichtig im Themenbereich Landwirtschaft sind mir vor allem die Erzeugerpreise. Also ein Landwirt muss von seiner Milch, seiner Butter, seinem Fleisch leben können. Da müssen die Erzeugerpreise so reguliert werden, dass das möglich ist.
Ländlicher Raum. Wir hatten das Thema Gemeindestraßen gehört, aber es gibt auch ein Thema, was in Shortens immer wieder diskutiert wird, und das ist das Sicherheitsthema mehr Polizisten. Da gibt es ja auch die Forderung, Olaf Lies, mehr Polizisten, ist das die Lösung?
Ja, das ist ja, die Forderung ist immer gleich, mehr Lehrer, mehr Polizisten. Wir haben so viele Polizisten wie noch nie in Niedersachsen, wir haben so viele Lehrer wie noch nie in Niedersachsen und trotzdem steigt, den Bildungsteil machen wir ja noch, steigt bei dem Sicherheitsgefühl nicht der Eindruck, es wird besser. Also wir haben mehr Polizisten und trotzdem, gebe ich zu, spüren wir das auch, es gibt so ein Unsicherheitsgefühl. Und das ist ganz erstaunlich, weil es ein Unsicherheitsgefühl gibt, was ehrlicherweise nicht an jeder Stelle, mindestens bei uns in der Region, begründbar ist. Und trotzdem ist es unterschwellig vorhanden. Das werden wir am Ende nicht nur mit mehr Polizei lösen können, sondern ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir die Polizei so verteilen, dass wir in den ländlichen Regionen auch eine hohe Versorgung haben. Genauso wie es in den städtischen und Ballungsbereichen ist, weil wir da natürlich eine höhere Präsenz haben. Aber mein Eindruck ist nicht, dass es uns an Polizei fehlt und dass wir mit Polizei das Gefühl von mehr Sicherheit haben. Mein Gefühl ist, das ist eine unterschwellige Situation gerade in unserer Gesellschaft ist. Wir haben das übrigens im Bundestagswahlkampf auch erlebt, dass das immer Thema war, Sorge, Angst. Und ich ehrlicherweise sagen muss, dass wir das nicht alleine mit nur mehr Polizei oder Polizeidienststellen lösen können, sondern wir sehen das, wir müssen es damit lösen, dass wir eine starke Organisation der Polizei haben, die unterwegs ist, die mehr präsent ist. Also es hilft nicht nur mehr Polizei, hilft nicht mehr in der Inspektion. Ich glaube, wir brauchen mehr vor Ort, die mehr unterwegs sind. Und das heißt Entlastung vor allen Dingen im Verwaltungsbereich. Das ist ja die Aufgabe, die der Innenminister gerade angeht, im Verwaltungsbereich bei der Polizei entlasten, um die, die dort sind, eher dort auf die Straße zu bringen und das Gefühl der Sicherheit für die Menschen zu verstärken.
Angst und Sicherheit ist ja eines der großen Themen der AfD, Herr Harms. Würden Sie sich sicherer fühlen, wenn mehr Polizisten vor Ihrer Haustür unterwegs wären?
Es sind eigentlich genug Polizisten vor der Haustür unterwegs. Das erste Problem, was wir haben, verhaftet in Deutschland ein Polizist, ein Einbrecher, ist er innerhalb von 24 Stunden wieder draußen. Es gibt ja gar keine Strafen mehr. Wenn ich bei Rot über Ampel fahre, bin ich meinen Führerschein los, einen Monat. Ganz einfach. So, wir kriegen für bestimmte Straftaten nur noch ein Du-Du-Du oder gar nichts mehr. Die Präsenz der Polizei ist deswegen, was auch gerade angesprochen wird, zu hoher Verwaltungsaufwand, eine starke Überalterung der Polizei, zu hohe Ansprüche für Einstellung von Jungpolizisten, denn wir müssen ja eine Struktur immer von unten neu aufbauen und können dadurch auch eine gewisse Präsenz machen. Dann kommt als weitere die Ausrüstung der Polizei. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gelesen, dass sie spartanisch ausgerüstet sind. Was machen wir denn, wenn jetzt hier in der Nähe ein Raubüberfall, wir sprechen jetzt nur von einem Raubüberfall, und die haben eine AK-47. Wissen Sie, was das ist? Eine Kalaschnikow. Das ist das böseste Teil, was man auf dem freien Markt in Europa für kleines Geld kaufen kann. Nee? Und das kann man in Deutschland vielleicht nicht kaufen, aber in Europa. Und wenn die einen Überfall machen, was soll denn unsere Polizei in Jever veranstalten? Zugucken von Weitem mit dem Fernglas oder was? Die haben nicht mal eins. Die Ausrüstung der Polizei muss als erstes mal auf einem Top-Stand gebracht werden, damit die Herren auch vernünftig arbeiten können. Als nächstes muss weiterhin junge Polizisten eingestellt werden, damit auch eine gewisse Präsenz der Polizei vor Ort da ist. Und dann müssen auch wieder Gesetze, die da sind, angewandt werden. Derjenige, der bei Rot über die Ampel fährt, der mit seinem Fahrrad über den Fußgängerweg fährt, kriegt sofort einen rein. Derjenige, der bei uns im Dorf einbricht, das haben wir, da machen wir nur Du-Du-Du. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Irgendwo müssen wir da vernünftige Ansätze finden, dass wir auch Gesetze haben und auch diese Gesetze anwenden. Dann wird das alles viel leichter. Dann werden Leute vielleicht auch abgeschreckt. Dann gibt es auch vielleicht nicht mehr so eine ganz hohe Kriminalität. Aber die Polizei muss gut ausgerüstet sein. Und wenn sie nicht gut ausgerüstet ist, kann sie auch keine gute Arbeit machen. Das Auto alleine nützt nichts.
Ausrüstung bei der Polizei. Wenn ich so an die letzten Jahre denke, so ein Überfall mit einer AK-47, kann ich mich aber nicht so recht daran erinnern. Sollte man trotzdem aufrüsten, Frau Klingelhöfer?
Also grundsätzlich denke ich, dass die Bedingungen für die Polizei, also für die, die im Prinzip ihr Leben für unsere Sicherheit ins Spiel bringen, optimal sein muss, definitiv. Es muss natürlich nicht High-End, wir sind hier auf dem Land und ich lebe hier so gerne, weil ich das wirklich ein Gefühl von Sicherheit habe. Ich schicke meine Kinder ganz locker mit dem Fahrrad zur Schule und zurück, ohne Angst zu haben, dass die gekidnappt werden oder denen sonst was zustößt. Also von daher, ich fühle mich hier sicher.
Das Plakat, das ich auf dem Weg zum Bürgerhaus gesehen habe, wo nach mehr Polizei gefordert wurde, das war, glaube ich, ein CDU-Plakat. Herr Damm, fühlen Sie sich auch sicher?
Das ist nicht unbedingt, dass ich mich jetzt unsicher fühle, wenn ich von Polizisten aus den ländlichen Polizeistationen höre, dass eine Station, die bisher mit 4 Polizisten besetzt war, nicht, wenn einer ausscheidet aus Altersgründen oder warum auch immer, nicht nachbesetzt wird mit der vierten Person, weil es irgendwelche Berechnungsfaktoren gibt, dass dieser Station nur 3,6 zustehen, also die 4 nicht erreicht wird. Also da denke ich denn schon, vor allen Dingen, wenn das im ländlichen Raum ist, ich sage mal jetzt mal nur als Beispiel bei uns im Sangerland, wo wir im Sommer sehr, sehr, sehr viele Kurgäste haben, sehr viele Feriengäste haben, wo also die Einwohnerzahlen dann auch drastisch höher sind als die, denen dem Berechnungsgrundsatz da zugrunde gelegt wurden, dann denke ich schon, dass man da schon mit Sicherheit Personal mehr braucht. Und Herr Lies hat es auch angesprochen, es ist auch wohl so, dass den Polizisten, die für den Polizeidienst ausgebildet sind, heute Unmengen an Bürokratie, das haben wir eben schon mal gehabt, aber auch aufgebildet worden sind, die mit Sicherheit nicht von ausgebildeten Polizisten gemacht werden müssten. Ich denke, wenn man da so ein bisschen mal fragen würde bei den Beamten, die vor Ort Dienst machen, was braucht ihr, was können wir machen, um euch die Arbeit zu erleichtern, dann wären wir schon ein Stück weiter.
Herr Möller, haben Sie da auch irgendwelche Erkenntnisse, was die Polizisten brauchen? Eine bessere Schreibmaschine, eine AK-47?
Schreibmaschinen weiß ich nicht, AK-47 bestimmt nicht. Also zum einen möchte ich auf Herrn Harms antworten. Wir leben nun mal in einem Rechtsstaat. Wenn je dieser Einbrecher nach einem Tag frei war, dann wird das seinen Grund gehabt haben. Allgemein sage ich, mehr Polizisten oder Herr Lies sagt, so viele Polizisten, es gibt so viele Polizisten bei uns wie noch nie zuvor. Das ist gut und schön, nur wo sind sie? Also ich kenne auch Geschichten von den Dörfern, wo die Polizei dann, nachdem man den Notruf gewählt hatte, auch mal eine Viertelstunde gebraucht hat. Das ist, wenn der Einbrecher im Haus spät ein bisschen, steht, ein bisschen sehr lange. Deshalb wollen wir auf jeden Fall für mehr Polizisten einstellen, diese auch auf in kleinen Kommunen, kleinen Gemeinden, kleinen Ortschaften vor Ort da haben.
Ein wichtiges Thema im ländlichen Raum: Gesundheit. Da gibt es das Thema Ärzteversorgung und die ist ja immer wieder ein Thema auch für Sorgen, weil die Ärzte nicht unbedingt sich so gerne mit ihrer Praxis dann mehr auf dem Land ansiedeln. In Friesland ist ja sehr stark investiert worden in das Nordwestkrankenhaus. Es gab auch immer mal wieder die Diskussion, ob man vielleicht nicht besser zentrale Angebote hat, als wenn man gar keine Angebote hat. Herr Damm, ist das ein Lösungsweg, wo auch das Land dann irgendwie das forcieren sollte, damit man überhaupt auf dem ländlichen, im ländlichen Raum dann noch eine gute Versorgung hat? Oder sagen Sie, nee, der Arzt im Dorf, der ist unverzichtbar?
Der Arzt im Dorf ist auf jeden Fall unverzichtbar. Das ist also meine feste Meinung. Und es ist das Einzige, was uns in dem Bereich hilft, ist, dass man jungen Ärzten auch die Möglichkeit gibt, sich in den Dörfern, oder sagen wir mal so, dass man die Dörfer oder die Ortschaften so attraktiv macht, dass ein junger Arzt sagt, ja okay, hier sehe ich eine Existenz, hier möchte ich gerne leben und hier könnte ich mir vorstellen, mein Leben als Landarzt, wie es so schön heißt, zu verbringen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass es eben auch Fachärzte in erreichbarer Nähe geben muss. Wir wollen den ländlichen Raum fördern. Wir wollen, dass Menschen, dass also auch junge Leute, ich sag mal, im ländlichen Raum aufgewachsen sind, hier bleiben, dass sie hier bauen, dass sie hier selber eine Familie gründen. Das können, und natürlich auch die alten Menschen. Wir wollen, müssen aber die Struktur schaffen, auch in der ärztlichen Versorgung, dass die Menschen auch einen Grund haben, hier zu bleiben, hier zu wohnen und hier zu leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Standorte für Praxen so attraktiv machen, dass sie auch bleiben.
Die Ärzte, jungen Ärzte sollen auf dem Land bleiben, Frau Kliegelhöfer. Eigentlich gibt es ja genug zu tun hier. Woran scheitert es?
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, also ich arbeite im Nordwestkrankenhaus und ich erlebe mit, wie sehr wir unter dem Ärztemangel leiden und was auch passiert, dass die Fläche nicht gut genug abgedeckt ist mit Ärzten. Die Konsequenz ist eine überfüllte Notaufnahme mit Feldbetten, wo man nett übernachten kann. Das Problem ist tatsächlich, wir müssen den ländlichen Raum bewerben. Das ist das, was Sie sagen. Wir müssen wirklich Anreize schaffen, dass junge Familien sich hier niederlassen und leben wollen. Das kann man ja durch Anreize schaffen, einfach, dass Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden, eben mit entsprechendem Patientenklientel, dass von vornherein auch ein Einkommen gesichert ist für die junge Familie. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil es ist nicht mehr ganz so einfach, als niedergelassener Arzt Geld zu verdienen, als Facharzt der Radiologie vielleicht noch, aber als Hausarzt wird es verdammt schwierig, ein gutes Einkommen zu bekommen. Und ich glaube, diese Stellschrauben müssen wir drehen, dass die Leute hierher kommen. Ferner fände ich es wichtig, wenn wir tatsächlich irgendwann das Thema Portalpraxis angehen würden, dass außerhalb der Schließzeiten der Arztpraxen zentral eine Praxis angesteuert werden kann, weil es ist immer sehr schwierig für jemanden, der von mir aus Fahre kommt, der ins Wangerland muss, um einfach einen Arzt aufzusuchen. Das ist eine große Baustelle, die wir beackern müssen. Und da sehe ich uns ganz doll in der Pflicht.
Der Verdienst von Ärzten. Das klingt ja schon so, als wenn da irgendwas getan werden müsste in Richtung Daseinsvorsorge, auch dass das Land das unterstützen muss, dass überhaupt Ärzte herkommen, dass letztendlich ja fast das subventioniert wird, möchte ich schon fast sagen, oder?
Ja, es gibt verschiedene Anreize, Ärzte im Studium zu unterstützen, sie dann ein Stück weit zu verpflichten, in den ländlichen Raum zu gehen, ob das wirklich hilft. Die Modelle gerade im Landkreis Leer zeigen, dass es durchaus schwierig ist. Vielleicht muss man das System sich nochmal ansehen. Also wir brauchen medizinische Versorgungszentren, weil wir natürlich nicht den klassischen Facharzt überall haben können. Also die medizinischen Versorgungszentren, die sind an den Krankenhäusern, finde ich, ideal angebracht, weil wir die perfekte Kombination haben, wenn tatsächlich Bedarf ist, auch gleich in den stationären oder in den Bereich des Krankenhauses überführt zu werden. Daneben brauchen wir die Versorgung vor Ort. Wir werden nicht in jedem Dorf einen Arzt haben, weil wo fängt Dorf denn an für uns? Also das geht ja gar nicht mehr. Machen wir uns mal nichts mehr vor. Das funktioniert nicht. Also da greift das Thema Mobilität wieder. Man muss den Arzt erreichen können. Da fängt das Problem ja an, weil wenn ich kein Auto habe, fängt der große Ärger an. Wie soll ich zum Arzt kommen, wenn ich Taxi nehmen muss? Was kostet das eigentlich an Geld? Also das ist der ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gehört zur Wahrheit dazu, wer schafft die Anreizsysteme? Die Anreizsysteme werden über die Kassenärztliche Vereinigung geschafft. Also ich meine, das ist ja ein ganz normales System. Also wir können nicht politisch eingreifen. Das fehlt an der Stelle. Ich will jetzt hier keine große Debatte über die Kassenärztliche Vereinigung führen. Möglicherweise gibt es sogar eine breite Mehrheit hier vorne. Aber wenn wir da andere Systeme hätten, dass wir sagen können, ärztliche Versorgung ist Daseinsvorsorge. Und Daseinsvorsorge darf sich nicht ausschließlich über den Markt regulieren, sondern wie wir auch sagen, ich muss dafür sorgen, dass diese Daseinsvorsorge gewährleistet ist. Dann müssen wir als Staat eben auch die Eingriffsmöglichkeiten haben. Wenn aber die Finanzierung des Arztes sich sozusagen über die Struktur der Kassenärztlichen Vereinigung definiert, wer wann für welche Leistung wie viel Geld bekommt, dann werden genau die Anreize gesetzt, die eben nicht für die ärztliche Versorgung in den dörflichen Strukturen finden. Und deswegen glaube ich schon, werden wir eine grundsätzliche Diskussion anhand der demografischen Entwicklung führen müssen, ob diese Struktur der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, die doch sehr, sehr stark dem Markt überlassen bleibt, in Zukunft überhaupt noch funktioniert und ob wir nicht tatsächlich an der Stelle als Politik mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Wir haben es weniger Markt, mehr gesteuert vom Land. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich komme ja nun aus einem kleinen Ort. Bei uns gab es früher einen Tierarzt. Nee, der hat auch Leute behandelt. Und der Hausarzt wohnte daneben. Dann hatten die beide wieder einen Streit. Nee, beide Ärzte sind nicht mehr da. Der Zahnarzt ist nicht mehr da. Die Apotheke ist nicht mehr da. Die ländliche Grundversorgung ist in diesem Ort gestorben. Da wohnen über 1000 Menschen. Und dann gehe ich um die umliegenden Dörfer hin, ist es genauso. Es hat sich Gott sei Dank in Sande so ein bisschen konzentriert. Ich gehe jetzt mal nur von Sande aus. Mein Arzt wohnt in Schortens. Für mich ist das immer leicht zu erreichen. 3-4 Kilometer, alles ist in Ordnung. Deswegen habe ich mir nie Gedanken gemacht. Nur letztens habe ich mit der Flex rumgespielt. Und was passiert denn, weil man die Schutzbrille nicht auf hatte? Raten Sie mal, wo ich hingefahren bin. Brake. Augenarzt, Sonntag, ich habe gekotzt. Ich hab echt gedacht, was jetzt denn los? Ich kann doch jetzt nicht ganz nach Brake fahren. Doch, ich musste nach Brake fahren. Und da ich ja nun etwas sehbehindert war, musste ich mich fahren lassen. Dann muss ich ja extra wieder den Individualverkehr in Anspruch nehmen, der nicht vorhanden ist. Sonntag geht das nicht. Da habe ich mir echte Gedanken drüber gemacht, wie sieht's denn hier mit der augenärztlichen Versorgung aus? Ich brauche keine Brille, ich kann eigentlich sehr recht gut so gucken. Und dann habe ich festgestellt, dass in Jever ein bisschen Augenarzt ist, in Wilhelmshaven ein bisschen Augenarzt ist. Und dann wird es ganz schön eng. Und jeder Zweite hier trägt eine Brille. Und da habe ich mir gedacht, sag mal, ist das eigentlich mit dieser Augenarztversorgung in Ordnung hier oder so? Und dann habe ich festgestellt, dass die Grundversorgung der Fachärzte auf dem ländlichen Bereich in einem katastrophalen Zustand ist. Und da muss die Politik eingreifen, helfend, damit diese ländliche Struktur erhalten bleibt, damit die Leute nicht, weiß nicht, 50, 60, 70 Kilometer fahren müssen, um zum Augenarzt zu kommen. Denn wenn man 70 Jahre alt ist, hat meistens jeder eine Brille. Und wenn der Augenarzt weit weg ist, dann muss sie immer jemanden fragen, der sie dahin bringt oder jemanden fragen, der ihn mitnimmt oder ein Taxi nehmen. Und das wird eigentlich für die Leute viel zu teuer. Also grundsätzlich muss die Struktur in den größeren Ortschaften, das heißt Schortens, Wilhelmshaven, das muss stimmen. Da muss es Ärztehäuser geben, da die Leute da hingehen können und auch versorgt werden.
Mehr Fachärzte braucht das Land, Herr Möller. Man kann die Menschen ja nicht dazu zwingen, in das ländliche Gebiet zu wandern, dort sich niederzulassen. Wie kann man das bewerkstelligen, dass mehr Fachärzte hier sind?
Naja, man kann niemanden dazu zwingen, aber man kann Anreize schaffen. Ich stimme Herrn Lies absolut zu, wenn er sagt, Daseinsversorgung darf nicht von marktwirtschaftlichen Kriterien abhängen. Also muss das Land dafür sorgen, dass genügend Anreize da sind, zum Beispiel durch die Förderung von Landarztpraxen, durch die Förderung von genossenschaftlich organisierten Medizinzentren oder medizinischen Versorgungszentren auf dem Lande, dass sich eben sowohl Hausärzte als auch Fachärzte niederlassen, damit jeder auch auf dem Dorf innerhalb der noch eingeschränkten Mobilität, die wir haben, versorgt ist.
Ich schaue mal auf die Uhr und ich glaube, so langsam muss ich wohl zu einem Ende kommen. Dann übergebe ich zum Thema Bildung und Integration Markus Pettelkau.